den Bart beim Wachsen zuhören. MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
LPGA Tour und vor allem das Saisonfinale, das CME Group Tour Championship, jetzt Thema bei uns hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf, und wir blicken auf ein wirklich dramatisches Ende bei diesem Turnier zurück. Am Ende setzte sich Aria Yutanuga mit minus 15 durch, Lexi Thompson wurde mit minus 14 zweite, schlaggleich mit Jessica Korda, aber Desiree, es hätte für Lexi Thompson auch ganz anders ausgehen können, nämlich mit dem Sieg.
Ja, da ist sie leider knapp dran vorbeigeschrammt. Im Prinzip ging es wie so oft um den letzten Putt. Und wenn sie halt da Yutanuga damit hätte besser unter Druck setzen können, weiß man nicht, wie auf der anderen Seite Yutanuga, die hinter ihr war, dann reagiert hätte. Das ist immer hätte, oder wie wir neuerdings sagen, wäre ja, Fahrradkette. Genau. Hallo Lothar. Aber tatsächlich ist es so, dass Lexi Thompson sich natürlich keinen Gefallen getan hat mit dem Birdie am letzten Loch. Wenn du dir die Scorekarten anguckst von Lexi Thompson und Aria Yutanuga, dann hat Aria Yutanuga an Loch 1 ein Bogey gespielt und ansonsten eben nur noch Birdies. Und Lexi Thompson hat ansonsten nur Birdies, in Anführungszeichen, also die gleiche Anzahl Birdies gespielt und am letzten Loch ein Bogey. Mhm. Und das ist genau der Unterschied. Die haben dann dieselbe Rundenanzahl, nämlich beide eine 67 gespielt, aber da war halt dann der Schlagunterschied. Und den hätte Lexi Thompson gut machen können am letzten Loch. Hat sie nicht. Und das ist so ein bisschen, ich würde fast sagen, symptomatisch für ihr ganzes Jahr, weil Lexi Thompson wirklich zwar auch Turniersiege eingefahren hat, aber in dem Jahr von diversen Krisen gebeutelt wurde. Was heißt Krisen? Nein, ich würde sagen punktuellen äußeren Einflüssen. Mhm. Und hat auch wirklich eine ganze Serie von zweiten Plätzen gesammelt in diesem Jahr. Hat dreimal in einem Playoff verloren. Also dieses Closen hat dieses Jahr nicht so funktioniert, wie sie das sicher gerne gehabt hätte. Insofern war es quasi symptomatisch dann der Abschluss im letzten Turnier des Jahres wieder als Zweite. Hat irgendwie zur Saison gepasst, aber immerhin konnte sie damit noch zumindest zwei Trophäen mit nach Hause nehmen, die sehr, sehr wichtig waren.
Sie hat dann am Ende nämlich die Saisonwertung gewonnen, das Race to CME Globe, sich geholt und ja auch immerhin $1 Million dafür als Preisgeld noch mitgekriegt.
Das ist für die Damentour eine Menge Geld.
Netter Trostpreis.
Bitte?
Ein netter Trostpreis.
Netter Trostpreis, ja. Also man, bei den Herren geht es natürlich dann gleich mal um das Zehnfache, aber den Unterschied haben wir schon öfter angesprochen, der ist nun mal so. Das ist auf jeden Fall Geld und das ist auch was sie wirklich sehr, sehr gerne gewinnen wollte. Und was für sie, glaube ich, sogar noch wichtiger war oder noch wichtiger zu erringen war, ist die Ware Trophy. Diese Trophy ist für den Low-Scoring-Durchschnitt sozusagen. Und das ist in dem Fall kein Trostpreis, weil übrigens diese Ware Trophy auch praktisch Punkte gibt für die Hall of Fame, die Lexi Thompson natürlich wie jede andere Golferin, die was auf sich hält, irgendwann mal anstrebt. Und zumindest diese beiden Trophäen konnte sie also einsacken. Aber dadurch, dass sie das nicht gewonnen hat, dieses Endturnier, zu der Gewinnerin kommen wir ja gleich, aber gibt es einen ganz interessanten, ausgleichenden Effekt. Und zwar zum ersten Mal, seit es überhaupt diese ganzen Trophies gibt. Es gibt eine Doppelgewinnerin. Nein, Quatsch. Es gibt zwei Gewinnerinnen der Player of the Year Wertung, die Lexi Thompson auch gerne gehabt hätte, aber dadurch eben nicht bekommen hat. Und zwar wird diese Player of the Year Wertung wirklich geteilt unter den beiden Spielerinnen So-Young Ryu und Sung-Jung Park. Und das gab es einfach noch gar nie, dass die wirklich punktetechnisch komplett gleich waren.
Das ist also auch eine Neuerung und auch das entschied sich erst in diesem letzten Turnier des Jahres. Desiree und Park, die hat noch was anderes geschafft, denn die hat nämlich nicht nur sich diesen Sieg zum Player of the Year teilen müssen, sondern die hat auch noch eine andere Wertung gewonnen, nämlich die des Rookie des Jahres, und beide Trophäen in einem Jahr zu kassieren und zu gewinnen, das hat's auf der LPGA Tour zuletzt, ach Gott, da waren wir beiden gerade geboren, gegeben.
Genau, 1978 hat es Nancy Lopez geschafft Nancy Lopez, die ich beim Solheim Cup tatsächlich erleben durfte, wie sie leider zu unseren Ungunsten das amerikanische Team befeuert und angefeuert hat, werde ich nie vergessen. Das war wirklich, das kriegst du, das sind genau die Sachen, die du nicht mitkriegst, wenn du im Fernsehen ein Turnier guckst. Wer da dann noch auf dem Kart nebenher fährt und einer Spielerin, in dem Fall war es Chris Kerr, Mut zuspricht und auf einmal kippt das Ganze. Das war, also ich würde Nancy Lopez einen kleinen Teil zugestehen, dass sie den Triumph von Amerika auf deutschem Grund und Boden beim Solheim Cup verschuldet hat sozusagen. Vielen Dank, Frau Lopez. Aber ganz beeindruckende Golferin natürlich. Und Sungjun Park hat es ihr jetzt nachgemacht. Das ist schon wirklich ein, also Sungjun Park ist eh krasse Type und hat jetzt da als Rookie unglaublich für Furore gesorgt auf der Damentour. Und diese geteilte Player of the Year Wertung ist natürlich auch irgendwie mega kurios, ist aber auch wiederum folgerichtig, wie ich finde, weil die Saison bei den Damen war so nah beieinander. Es gab so viele Führungswechsel, es gab so viele verschiedene Nummer Einsen in der Welt und das ist ja wie bei Lexi Thompson, der zweite Platz ist diese Parität mit zwei Playern of the Year ist genauso Ausdruck dieser Saison, wo alles ganz eng war, wo es keine einzige Spielerin geschafft hat, wirklich ganz extrem dominant herauszuragen und dann auch irgendwie am Ende alles abzuräumen. Das hatten wir auch schon, dass eine Spielerin quasi alle Trophäen gewinnt. Und insofern ist es tatsächlich ja dann doch immer irgendwie ein gerechtfertigter Ausdruck dessen, was in der Saison passiert ist. Und wir haben da also eine auch, können wir auch schon wieder sagen, eine riesengroße Leistungsdichte.
Ja.
Wir haben auf dieser LPGA-Saison, glaube ich, so viele verschiedene Gewinnerinnen wie selten gehabt, sage ich jetzt ohne Statistik, aber gefühlt würde ich sagen, kommt es hin. Und da ist es wirklich so, dass Lydia Ko ist, ich würde fast sagen, abgestürzt und hat sich jetzt wieder herangearbeitet. Brooke Henderson hat es nicht geschafft, noch krasser nach vorne zu kommen. Die ist natürlich immer mit vorne dabei und ist auch noch jung, das baut sich auf, aber da hätte man auch vermuten können, dass das noch klarer in Richtung mehr Siege pro Jahr geht. Und wir haben natürlich eine Spielerin, die letztes Jahr als absolut aufkommende Wunderspielerin schien, nämlich Ariya Yutanugan, die dann Weltranglisten Nummer 1 wurde und dann mal aber sowas von komplett versagt ist in einem, also fast den ganzen Sommer andauernden Loch. Und was macht sie im letzten Turnier, Malte?
Ja, sie gewinnt das Turnier, holt sich mit minus 15 diesen Titel beim CME Globe oder Champion of the Year Turnier. Und sie hatte im Sommer ja, Desiree hat es gesagt, einen leistungstechnischen Einbruch gehabt, Probleme mit der Schulter gehabt, musste sich da auch behandeln lassen. Aber sie ist zurückgekommen. Und was hat sie nach ihrem Turniersieg gesagt?
I'm really, really happy on what's going on this year. Even I play so bad in the last few months, but I learn a lot and I'm growing up a lot and I'm really ready to have fun next year.
Und bei ihr war es natürlich auch so, wie es vielleicht auch bei der European Tour war, dass da der Sieger John Rahm immer versucht hat, so ein bisschen ja auf dem Laufenden zu sein, immer zu gucken, wie denn gerade der aktuelle Stand auf dem Leaderboard ist. Yutanugan hat das auch versucht, so ein bisschen im Blick zu behalten. Sie hat da zwar ihren Caddy mit beauftragt und selber dann erst spät geguckt. Wir hören mal rein.
Actually, I didn't know like the leader is 14 under until I got on the green. And actually my caddy tried to tell me like, okay, mate, don't look at the leaderboard, just make some putt and we're done. So he said that I turn around, look at the leaderboard. And I'm like, wow, Liz, I mean, I better make this one. So, and I walked to the green and to be honest, I want to make it, but I'm not really expect that much. I mean, like, I just really want to have a great memory before the off season and I want to have a good putt. No matter I'm gonna make it or not, I'm really proud of myself this week and this year.
So kann man sich dann auch den Druck vor so einem ganz entscheidenden Putt nehmen. Ich möchte ein gutes Ergebnis zum Ende der Saison. Ja gut, wenn es dann der Sieg ist, das nimmt man natürlich gerne mit.
Ja, da ist es wieder hier, mentale Schule, Kapitel 17 und Kapitel 24, gleich zweimal. Kapitel 17 ist die Sache mit dem Caddy und dem Leaderboard. Das ist, finde ich, eine mega coole Aktion, weil wir ja ganz oft davon berichten, dass natürlich der mental beste Weg natürlich wäre, dass du auf die Runde gehst und du spielst das Beste, was du tun kannst an einem Sonntag, völlig entfernt von allem, was um dich herum passiert. Und nach dem 18. Loch siehst du dann ja, wohin dich das geführt hat. Das ist die Theorie. Wird von sehr wenigen Spielern, glaube ich, tatsächlich durchgehalten. Bei den Asiatinnen tatsächlich noch am ehesten, weil es auch da mentalitätstechnisch, glaube ich, noch am nächsten ist, sich sehr, sehr auf sich selbst zu fokussieren und Dinge ausblenden zu können. Die sind sozusagen ein bisschen mehr im Zen manchmal als die Europäerinnen und Amerikanerinnen, habe ich das Gefühl. Aber grundsätzlich heißt es natürlich, schau bloß nicht aufs Leaderboard so ungefähr. Es verstört dich nur, wenn du da hinguckst. Insofern finde ich den Caddy einfach cool, der sagt, schau mal, jetzt mach mal den Putt gefälligst. Das ist halt auch Pressure dann, aber ich meine, der kennt seine Spielerin und der weiß natürlich, was er tun muss. Und Arya Jutta-Nugan hat es natürlich auch gut umgesetzt, hätte auch in die Hose gehen können, das wissen wir alle. Aber du kannst natürlich auch so rum funktionieren. Insofern ist das ganz ganz nett, diese Einblicke in so eine Caddy-Spieler-Beziehung. Und ich glaube, bei Arya Jutta-Nugan ist eben, ich hatte vorhin schon angesprochen, dass sie mit der Nummer 1 nicht zurechtgekommen ist. Das hören wir ja nicht zum ersten Mal. Da ist sie nicht die erste Spielerin. Und das ist dann meistens der Punkt in der Karriere, wo du die Unbefangenheit verlierst. Arya Jutta-Nugan hat vorher einfach alles weggeballert, was irgendwie ging. Mit ihrem Driver brauche ich nicht. Ich nehme ein Dreierholz und bin trotzdem viel weiter als du, Edge Badge. Also es ist ja eine unglaubliche Spielerin, hat natürlich unglaublich Potenzial auch. Und jeder dachte schon, oh, jetzt ist Lydia Ko aber abgemeldet. Die Jutta-Nugan nimmt ja ewig viel an Länge ab und alles super. Und dann hat sie aber im Prinzip genau dasselbe gemacht, wie übrigens auch Lydia Ko in Teilen. Du bist dann Nummer 1. Entweder machst du den Fehler, dass du was ändern möchtest, um quasi noch besser zu werden und deinen Schwung veränderst. Das war der Fehler von Lydia Ko. Was heißt Fehler? Das steht mir nicht zu, aber das war zumindest die Situation bei Lydia Ko, weswegen sie jetzt seit langem da erstmal wieder sich zurückkämpft. Oder du bist eben dir der Position bewusst, wie Jutta Nugan das war und wie es auch vorher andere schon waren und auch auf der Herrentour andere schon waren. Und auf einmal Jason Day ist so ein Beispiel zum Beispiel, der auch ja jetzt gerade diese Saison gesagt hat, ich war Nummer 1 und auf einmal musste ich dem Druck gerecht werden. Ich musste viel mehr Pressekonferenzen geben, dauernd war ich under pressure. Ich hatte viel weniger Zeit für mich selbst sozusagen, um mit mir selbst ins Reine zu kommen. Und genau dasselbe ist offenbar und sozusagen auch quasi zeitgleich mit Jutta Nugan passiert. Und jetzt ist sie wieder also wirklich durch ein tiefes Loch gegangen und sagt, okay, ich will wieder Spaß haben am Spielen. Und dann versucht man immer praktisch, sich diese Unbeschwertheit wiederzuholen, die so wichtig ist. Weil ja, je mehr Pressure du hast, je mehr Vorgaben du dir selbst setzt, ich muss das und das machen und das ist als Nummer 1, ist es jede Woche eigentlich das Vorhaben, ich möchte diese Position halten. Es ist ja, das sagt man vielleicht nicht so offen, aber es ist doch ganz klar, wenn man eine Nummer 1 ist, möchte man das nicht verlieren. Und die wenigsten sind, so wie Steffi Graf, die Nummer 1 über gefühlte 20 Jahre, sondern verlieren den Posten halt irgendwann wieder. Und diesen Kampf, den musst du mental erstmal durchstehen. Und ich glaube, dass Arya Jutta-Nugan, wenn sie jetzt die Nummer 1 wieder würde, da anders mit umgehen könnte, jetzt schon. Und sehr, sehr viel draus gelernt hat. Und diesen Lernprozess, den durchläuft auch Lydia Ko mit Sicherheit gerade. Und ich habe keine Ahnung, was auf der LPGA-Tour im nächsten Jahr passieren wird, wer da vorne mitmischen wird, wer da von der Südkoreanerin in Bestform ist, welcher Rookie da wieder nachkommt, ob natürlich unsere aktuelle Rookie-Dame des Jahres da alles abräumt, was geht. Da kann wirklich alles Mögliche passieren, aber für Arya Jutta-Nugan, wie für viele andere, ist das Wichtigste wirklich, du musst den Spaß und eine gewisse Unbeschwertheit zurückkriegen und dann klappt es tatsächlich auch mit den Turnierergebnissen deutlich besser.
Und du musst vor allen Dingen auch aus Rückschlägen lernen, das hat Arya Jutta-Nugan gemacht, die sich da auch nicht von hat aus der Ruhe bringen lassen, dass es im Sommer eben mal nicht so gut lief und das hat Lexi Thompson auch. Wir erinnern uns alle noch an die Situation bei der A&A Inspiration, wo dieses Zuschauer-Voting bzw. dieses Zuschauer-E-Mail ihr eine Vierschlagsperre eingebracht oder Strafe eingebracht hat, die dann am Ende dazu führte, dass sie den Titel dort eben nicht geholt hat. Die Krebserkrankung ihrer Mutter hat sie zurückgeworfen. Es gab viele Probleme. Du hattest auch schon gesagt, diese mehrere zweite Plätze, wo es dann eben ganz knapp nicht geklappt hat. Sie wurde auf der Pressekonferenz gefragt, was sie 2017 aus diesem teilweise doch recht schweren Jahr gelernt hat.
Yeah, that's probably the most I learned in any year, honestly. Probably just to never give up. No matter what you're put through, you can always push through anything if you go through it with the right attitude and just keep on moving forward. You know, I'm not gonna lie and say that some things didn't get me really down and I struggled with, but I had to keep on moving on, keep on practicing, keep on training because I knew I had the talent and I had to show that. And, you know, I love this crazy game and what it puts me through. So, and I love the challenge of it. So it's all a learning experience every time I tee it up.
Es ist einfach ein verrücktes Spiel und deshalb lieben wir es ja auch alle.
Ja, sonst wäre es ja auch langweilig. Lexi Thompson hat wirklich da viel durchgemacht, muss man wirklich sagen. Das hat nichts mit Bemitleiden oder sowas zu tun. Aber diese vier Strafschläge-Geschichte, wir haben sie ja auch episch besprochen, natürlich in der darauf folgenden No-Golf-Sendung damals, war wirklich hart. Und ich glaube, sie hat sich da ganz, ganz, ganz viele Sympathien erkämpft in ihrer Reaktion darauf. Sie hat sich ja immerhin dann noch in den Playoff gekämpft, was sie dann eben an Soyeon Ryu verloren hat, die auch gedacht hat, wo kommt denn der Turniersieg auf einmal her? Die war doch mal vier Schläge voraus, quasi. Und ist Lexi Thompson natürlich, wir haben ganz oft diese Krankheiten im Familienbereich, dass in ihrem Fall jetzt die Mutter Krebs hat, das ist doch ganz klar, dass das so eine Spielerin beeinflusst und beeinträchtigt. Also die wenigsten sind so eine Maschine, dass die dann rausgehen und trotzdem mal schnell drei, vier Golfturniere gewinnen und wissen, die Mutter liegt im Krankenhaus und hat die Chemo. Mhm. Und das hat sie nicht exklusiv. Also es gibt natürlich auch andere Spieler, die Familienangehörige haben, die krank sind oder Probleme haben. Wir hatten das ja, wir berichten auch immer wieder drüber, weil es einfach, das hat nichts mit irgendwie Regenbogenpresse zu tun, sondern es ist einfach ein großer Faktor im Leben dieser Spieler. Du erkennst ganz klare Brüche oder zumindest Veränderungen, wenn, was weiß ich, Tommy Fleetwood zum Beispiel dann Nachwuchs bekommt im Sommer und dann natürlich mal irgendwie kurz mal ein paar Wochen aus dem Turniergeschehen zumindest auch mental draußen ist und als Person auch. Und bei Lexi Thompson ist es wirklich so, dass die schwer gebeutelt wurde dieses Jahr und sie steht immer wieder auf. Und das ist das, was ich auch gut finde an ihr. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie es schafft, diese ganzen Lerneffekte und diese ganzen Steine, die ihr da von außen in den Weg gelegt wurden, umzumünzen in Energie, in positive Energie fürs nächste Jahr. Das hat sie ja eh schon immer gemacht, dann fürs Folgeturnier. Sie hat dann nach der ANA dann in Kingsmill gewonnen und hat dann eine Reaktion gezeigt. Sie muss jetzt nur, es ist halt eine längere Pause jetzt auf der Damentour, sie muss im Prinzip den Drive jetzt mitnehmen oder auch irgendwie das Feuer über die Trainings- und Pausenphase jetzt irgendwie behalten. Und dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir von Lexi Thompson nächstes Jahr einiges hören. Könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir leider bei ganz vielen anderen auch vorstellen. Aber für Lexi ist es, glaube ich, wichtig, dieses Jahr jetzt durchgestanden zu haben. Und als Person muss die unglaublich gereift sein. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Und dann geht da auch wieder was.
Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, drücken natürlich auch unseren deutschen Damen die Daumen. Caroline Masson zum Beispiel, die aus diesem Rückschlag jetzt beim letzten Turnier des Jahres auch ein bisschen lernen muss. Die lag nach zwei Runden nämlich ganz vorne mit dabei auf Platz zwei. Dann kam ein Wochenende mit 75 und 74er Runden. Das hat sie dann auf den geteilten 35. Platz am Ende zurückgeworfen. Da muss sie von dann auch wieder aufstehen, genauso wie Sandra Gahl, die nach zwei Runden wegen Rückenproblemen zurückziehen musste, um da nicht irgendwelche Sachen im Rücken verschlimmern zu lassen. Auch an Sie natürlich gute Besserung, Desiree. Und wir müssen ein Thema noch äußern. Du sagtest vorhin, wir machen nicht viel Boulevardeskes. Machen wir auch nicht. Aber über die neue Frisur von Michelle Wee müssen wir sprechen.
Oh. Also ich reg mich ja schon über Robert Lewandowski ganz furchtbar auf. Aber dass Michelle Wee jetzt in die gleiche Kerbe haut, ist natürlich wirklich vernichtend. Also Michelle Wee, also ich find's ganz furchtbar, Malte, ich bin so aufgeregt, erzähl doch lieber du.
Ja, sie hat sich
genauen Details.
Sie hat sich die Haare abgeschnitten, was ja so noch gar nicht mal schlimm ist. Sie hat sie blondiert. Ja, aber das sieht irgendwie komisch aus, finde ich. Das Ganze hat einen Hintergrund. Sie hatte im Sommer oder vor kurzem wegen einer Blinddarm-OP im Krankenhaus liegen müssen, sich da eines Eingriffs unterziehen müssen und dann eben überlegt, nachdem sie da schon so einen kleinen Lagerkoller gekriegt hat, was mache ich denn jetzt? Und hat sie ihre Mutter gebeten, komm, schneid mir mal die Haare ab. Und die hat ja wirklich sehr, sehr lange Haare gehabt. Jetzt sind sie noch schulterlang. Da ist ordentlich was zum Opfer gefallen. Und hat sie gesagt, dann machen wir die Veränderung auch gleich komplett. Dann blondieren wir das Ganze auch noch. Jetzt habe ich selber keine Ahnung von Blondieren. Ich habe nicht mal Ahnung von Haaren, aber leider nicht mehr. Aber Desiree, du kannst uns sagen, was das auch mit den Haaren macht. Ich meine, es sieht vielleicht leider dann irgendwann so aus wie bei mir.
Die ganze Tragik einer Männerfrisur in drei Worten. Ja. Nein, also Michelle Wie ist ja dafür bekannt, dass sie gerne mal mit Farben experimentiert, auch mit Haarfarben. Sie hat irgendwie vor 2 Jahren mal so eine Regenbogenfrisur, ziemlich krass. Also das ist ja okay, wenn denen langweilig ist, sollen sie was mit den Haaren machen. Es ist nur tatsächlich das Problem, wenn die jetzt so blondiert hat, ist es auch gut, dass sie abgeschnitten hat, weil die gehen natürlich kaputt ohne Ende. Und also das ist für die Haarstruktur ist das Hölle. Ich bin gespannt, ob wir sie dann demnächst mit womöglich noch viel kürzeren Haaren und wieder zurück irgendwie in Dunkel sehen. Ja, also es gibt Leute, denen steht es, wenn man die Haare verändert. Und diese Regenbogenfrisur von Michelle Wie, die ging sogar auch noch, aber das jetzt sieht echt nicht besonders gut aus. Also kleine modische Bitte, tu doch irgendwas, mach doch irgendwas anderes einfach für die Optik. Vielleicht neue Fingernägel oder so, aber die Haarfrisur ist nicht ganz glücklich.
Sie hat ja jetzt ein bisschen Zeit, die Farbe auch wieder rauswachsen zu lassen. Mal gucken, wie sie dann zur neuen Saison gedressed ist und wie sie dann auftritt auf den Touren bzw. auf den Turnieren dieser Welt. Wir werden natürlich darüber berichten, in erster Linie selbstverständlich golferisch hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de. Aber das Boulevardeske, das darf zwischendrin auch durchaus mal sein und nicht zu kurz kommen. Vielen Dank, Desiree, für heute und wir hören uns nächste Woche.
Gerne.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.